SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Erstmal keine neue Regierung in Österreich. Heute sind die Koalitionsverhandlungen dort geplatzt. Dazu gleich im Interview die österreichische Politikjournalistin Barbara Todt. Außerdem berichten wir über die erste Syrien-Reise von Außenministerin Baerbock nach dem Sturz des Diktators dort. Und die Städte und Gemeinden klagen über leere Kassen.
SR Info.
Mehrere Monate haben sie in Österreich verhandelt, nach der Parlamentswahl im September. Aber heute haben die liberalen Neos die Koalitionsgespräche mit der konservativen ÖVP und den Sozialdemokraten von der SPÖ platzen lassen. Und das heißt wohl für Österreich auf absehbare Zeit weiter keine neue Regierung. Was ist da los in unserem Nachbarland? Darüber habe ich vor der Sendung mit Barbara Todt gesprochen. Sie ist Politikredakteurin beim Wiener Magazin Falter. Frau Todt, wie überrascht sind Sie über dieses Aus nach mehreren Monaten Verhandlungen?
Nicht so wirklich überrascht, weil es sich abgezeichnet hat, weil man gesehen hat, dass in den 3 Monaten zwar viel verhandelt wurde, aber relativ wenig nach außen kommuniziert, was ungewöhnlich ist. Also man hat richtig mitlesen und mitspüren können, dass das unglaublich zäh ist. Und dass die Schlüsselfrage, nämlich wie kriegt man das Budget in den Griff, einfach alles überschattet und blockiert. Das war eigentlich vor Weihnachten schon klar. Gleichzeitig haben eigentlich alle darauf gehofft, dass sich die 3 sozusagen zusammenreißen, weil wenn es nicht klappt, ist die Sorge groß, dass die FPÖ bei uns die nächsten Wahlen haushoch gelingt. Die Situation ist vergleichbar mit Deutschland. Ja, aber jetzt ist es sich nicht ausgegangen, zurück zum Staat, und das ist alles offen.
Ja, das ist interessant, das mit dem Budget als inhaltlichen Knackpunkt. Ne? Da klingelt was bei uns. Die deutsche Bundesregierung ist ja auch an den verschiedenen Haltungen zu den Bundesfinanzen im Wesentlichen zerbrochen. An der Frage, ob in diesen Zeiten mehr gespart werden muss oder eher die Investitionen erhöht werden sollten. In Frankreich gibt es eine ganz ähnliche Konfliktlage. Das kann irgendwie kein Zufall sein, oder?
Nein, und es ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass es bei uns die Liberalen waren, die jetzt quasi den Schlussstrich gezogen haben, auch eine Analogie zu Deutschland. Wobei ich es insofern nicht ganz nachvollziehen kann, weil bei uns auch ganz viele Experten, und zwar wirklich quasi die, die man eher links einordnet, bis die, die man eher als konservativ einordnet, gesagt haben, es würde Sinn machen, den Budgetpfad sozusagen auf 7 Jahre auszudehnen, also ins EU-Defizitverfahren reinzugehen. Trotzdem hat sich die ÖVP und die Neos ganz stark dagegen ausgesprochen, nur die SPÖ dafür. Und letztlich ist eben genau daran jetzt das Dreierbündnis auch zerbrochen.
Das wäre so analog zur Schuldenbremse, würde man in Deutschland sagen, das Problem, ja?
Vergleichbar, wobei Schuldenbremse, also so eine krasse Vorstellung gibt es in Österreich nicht, was ich auch gut finde. Aber es war eben die Frage, sanieren wir das Budget sozusagen auf 4 Jahre oder auf 7 Jahre und nehmen wir quasi die EU-Defizitregeln an oder machen wir es quasi auf eigene Faust? Und die Experten, Expertinnen haben sich für die EU-Defizitweg ausgesprochen, weil der Österreich ein bisschen mehr Spielraum gegeben hätte. Bei uns ist ja auch die Wirtschaft ziemlich am Boden und die Sorge ist groß, wenn man es jetzt nochmal kaputt spart, dass dann quasi die Situation noch schlimmer wird. Und mit ein bisschen mehr Spielraum hätte man auch Anreize für mehr Wirtschaftswachstum setzen können. Das war die Meinung der Experten. Deswegen sozusagen dieses eher unangenehme, aber doch nicht so schlimme EU-Defizit Verfahren als Präferenz. Aber das wollten die Neos keinesfalls, die ÖVP auch nicht. Und das war jetzt der Knackpunkt.
Sie haben gerade schon gesagt, okay, jetzt also zurück auf Start. Die ÖVP und die SPÖ hatten ja nach der Wahl ausgeschlossen, in eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ zu gehen, die immerhin die Wahl ja gewonnen hatte. Wie sehr in Stein gemeißelt ist das jetzt noch?
Für die SPÖ ist es, glaube ich, absolut in Stein gemeißelt, für die ÖVP nur bedingt, weil der ÖVP-Chef und jetzige Kanzler Karl Nehammer gesagt hat, mit Herbert Kickl geht er in keine Koalition, also mit dem aktuellen FPÖ-Chef, was offen lässt, dass ein anderer ÖVP-Chef sich sehr wohl unter Kickl dann als Vizekanzler in eine blau-schwarze Koalition begeben könnte. Und das ist eben eine der möglichen Optionen, die jetzt durchgedacht wird.
Okay, also ÖVP, FPÖ wäre eine eventuelle Option. Welche Optionen gäbe es denn sonst noch?
Naja, es gäbe die Option, dass die ÖVP mit der SPÖ, die ja im Parlament 1 Mandat Mehrheit hat, was natürlich wahnsinnig wenig ist, aber trotzdem eine parlamentarische Mehrheit, versucht, eine kleine, große Koalition zu bilden. Es schaut nicht danach aus, weil es jetzt schon massive Schuldzuweisungen gibt, dass eigentlich die Dreiergespräche an der SPÖ gescheitert sind, auch seitens der ÖVP. Also da scheint auch das Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien sehr zerrüttet zu sein. Ja, und dann gibt es verschiedene Übergangsmöglichkeiten. Das Kanzler Nehammer ein Expertenkabinett oder eine Minderheitsregierung bildet, um vielleicht zumindest für ein Jahr ein Budget zu beschließen und sich darüber zu retten. Neuwahlen sozusagen am Horizont oder eben gleich der Schritt in Neuwahlen.
Genau. Wie würden die Menschen in Österreich dazu stehen, zu Neuwahlen jetzt gleich, Ihr Eindruck?
Also in den Umfragen ist die FPÖ ja ohnehin führend und man hat zuschauen können in den letzten Monaten, wie sie dazu gewinnt, weil natürlich viele Menschen nicht verstehen, warum diese Dreierkoalition so lange nicht zusammengekommen ist, auch nicht vorweg gesagt hat, das sind unsere großen Projekte, jetzt geht's ins Detail. Also die Menschen sind, glaube ich, schon ziemlich enttäuscht und ein bisschen genervt, dass da nichts weitergegangen ist. Insofern wären Neuwahlen wohl ein Kantersieg für die FPÖ in Österreich.
Sagt Barbara Todt vom österreichischen Magazin Falter zu den geplatzten Koalitionsverhandlungen in ihrem Land. Knapp 4 Wochen ist das Ende des Regimes in Syrien jetzt her. Der ehemalige Diktator ist nach Russland geflohen und eine neue Übergangsregierung übernimmt peu à peu die Geschäfte. Der neue erste Mann im Land ist Rebellenführer Ahmed al-Sharaa, der mal zum Al-Qaida-Ableger al-Nusra gehörte. Und peu à peu kommen jetzt auch internationale Gäste ins Land. Auch die EU will einen Fuß in die Tür bekommen. In den vergangenen Jahren der syrischen Diktatur hatte die Europäische Union praktisch keine Ansprechpartner mehr im Land. Die neue EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hat heute ein Tandem nach Damaskus geschickt. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock und Jean-Noël Barrot aus Frankreich. Sabina Mattei mit Eindrücken vom Tag.
Im Präsidentenpalast zu Damaskus, wo vor kurzem noch Bashar al-Assad Besuch empfangen hatte, trafen Annalena Baerbock und ihr französischer Kollege Barrot jetzt den Mann, von dem nicht nur die Syrer hoffen, dass er sich nicht als Diktator erweisen wird, den Islamisten Ahmed al-Sharaa. Vor 4 Wochen hatte er mit seiner HTS-Miliz Assad vertrieben. Nach dem Treffen mit al-Sharaa unterstrich die deutsche Außenministerin, Europa werde nicht Geldgeber neuer islamistischer Strukturen sein, und sie verlangte von der neuen syrischen Führung die Einbeziehung aller gesellschaftlichen Gruppen. Baerbock sagte auf Englisch:
"They all must be involved in the constitutional process and in a future Syrian government."
Alle müssten am verfassunggebenden Prozess und an einer künftigen syrischen Regierung beteiligt werden. Die Europäische Union wolle mithelfen, dass dieses künftige Kapitel Syriens ein friedliches und freies werde. Zuvor hatte Baerbock bereits erklärt, einen Neuanfang könne es nur geben, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet, Gerechtigkeit hergestellt werde und Racheakte ausblieben. Zu Beginn des Treffens hatte der strenggläubige Muslim Ahmed al-Sharaa der deutschen Außenministerin zwar nicht die Hand gereicht, sich aber angeregt mit ihr unterhalten. Als wolle sie auch optisch ihre Forderung unterstreichen, dass Rechte, Schutz und Gerechtigkeit auch für Frauen im neuen Syrien gelten müssten, war Annalena Baerbock ganz im Weiß der Suffragetten zum Treffen mit Syriens neuem starken Mann erschienen. Die Suffragetten hatten sich einst für das Frauenwahlrecht in Europa eingesetzt. Den Besuch im berüchtigten Gefängnis Sedaya am Morgen hatte Baerbock noch in Wanderkleidung absolviert. Während der Assad-Diktatur waren dort rund 140.000 Menschen verschwunden, vielleicht zu Tode gefoltert worden.
Den Horror mancher Orte kann man sich einfach nicht vorstellen. Aber Menschen sind hier in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus durch die Hölle gegangen, wurden umgebracht mit Methoden, die man sich in einer zivilisierten Welt nicht vorstellen kann.
Gerechtigkeit müsse ein Eckpfeiler der Versöhnung sein, so Baerbock. Und sie bedankte sich bei den syrischen Weißhelmen, die sie durch Sednaya geführt hatten. Die private Zivilschutzorganisation habe immer wieder deutlich gemacht, dass das Assad-Regime ein menschenverachtendes Folterregime war, zu dem es keine Normalisierung geben durfte. Amer Hadj Omar von den Weißhelmen wiederum sagte, Baerbocks Besuch sei wichtig gewesen. Weil Deutschland ein demokratisches Land ist, das an Freiheiten und Rechte glaubt, so Omar. Syrien sei auf Unterstützung von außen angewiesen, um seinen Bürgerinnen und Bürgern zu ihren Rechten zu verhelfen.
Annalena Baerbock und ihr französischer Kollege Jean-Noël Barrot sind gemeinsam nach Syrien gereist, als erste deutsche europäische Außenminister zur neuen Übergangsregierung, die ja im Wesentlichen aus der Rebellengruppe HTS und ihr nahestehenden Personen besteht. War diese Kontaktaufnahme eine gute Idee? Immerhin sind das Islamisten. Dazu der Kommentar von Gabor Hallas aus unserem ARD-Hauptstadtstudio.
Der Diktator Assad ist endlich weg. Einer, der Menschen quälen ließ, der Giftgas gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt haben soll. Vor 4 Wochen kam diese wirklich gute Nachricht, die Hoffnung macht. Und Hoffnung im Nahen Osten, wann gibt es das schon mal? Es wäre so wichtig, dass diese Hoffnung nicht enttäuscht wird, vor allem für die Menschen in Syrien, aber auch für die gesamte Region und für uns in Europa. Deswegen finde ich es richtig, dass die Außenministerin nach Damaskus gereist ist. Aber zur Wahrheit gehört auch, sie streckt die Hand aus in Richtung der HTS. Das sind Islamisten und die haben jetzt die Macht in Syrien. Ihre Wurzeln liegen im Terrorismus und sie müssen erst mal beweisen, wie glaubwürdig es ist, wenn sie sich von Al-Qaida distanzieren. Ich wäre da sehr vorsichtig. Mit Islamisten reden, mit Rebellen, die auf der Terrorliste der Vereinten Nationen stehen. Bei der Antwort auf diese Frage muss auch ich erst mal schlucken. Die Außenministerin könnte es sich einfach machen und sagen, das geht auf gar keinen Fall und wäre moralisch fein raus. Aber wäre es wirklich besser, nicht zu reden? Nein, denn egal wie klein die Hoffnung ist, sie ist da. Und wenn Deutschland oder die EU jetzt Türen zuschlagen, kommen andere. Russland und China haben keine Berührungsängste. Die neuen Machthaber in Syrien brauchen Europa. Sie brauchen Anerkennung, Geld, Investitionen. Da muss Außenpolitik ansetzen und Bedingungen stellen. Die neue Regierung muss sich glaubhaft vom Terrorismus lossagen. Sie muss Rechte der Frauen und Rechte religiöser Minderheiten achten. Es braucht freie Wahlen, nicht erst irgendwann in 4 Jahren. Ich habe jetzt oft an Afghanistan gedacht. Ich weiß, die Dinge liegen und lagen dort anders und Vergleiche sind nicht einfach. Aber es gibt keine guten Gesprächskanäle zu den Taliban aus moralischen Gründen, aber mit fatalen Folgen. In 3 Jahren haben die Islamisten das Land wieder in einen Gottesstaat verwandelt. Es haben sich die durchgesetzt, die besonders radikal sind. Frauen werden eingesperrt, Mädchen dürfen nicht mehr zur Schule. Das ist wahnsinnig bitter. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die deutsche Außenpolitik in Afghanistan anders agiert. Nicht, dass die Ministerin nach Kabul fliegt, aber warum ist die Botschaft immer noch geschlossen? Warum hat man nicht auch dort Hilfen an Bedingungen geknüpft? Die deutsche Außenpolitik muss sich ehrlich machen, anerkennen, dass sich niemand Gesprächspartner aussuchen kann. Das heißt im Zweifel, wenn es sein muss, auch mit Islamisten in Syrien reden, wenn es am Ende Frauen oder Minderheiten hilft. Niemand kann versprechen, dass das gut geht, aber es nicht zu versuchen, wäre ein Fehler.
Die Meinung unseres Hauptstadtkorrespondenten Gabor Hallas. Es war wieder eine dramatische Nacht in Israel. Viele Bewohnerinnen und Bewohner mussten sich in die Schutzräume retten wegen mehrerer Raketen aus dem Gazastreifen und mindestens einer aus dem Jemen. Seit dem frühen Morgen dann hat es auch wieder mehrere israelische Angriffe im Gazastreifen gegeben. Mindestens 42 Menschen sollen dabei getötet worden sein, meldet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Auch im neuen Jahr geht der Mehrfrontenkrieg also weiter. Aktuelle Entwicklungen beobachtet Julio Segador.
Der Januar ist für Israel ein entscheidender Monat. Und auf ein Datum blicken die israelische Regierung und die Hamas mit besonderem Interesse. Am 20. Januar wird Donald Trump zum 2. Mal als US-Präsident vereidigt. Große Töne, was den Nahen Osten anbelangt, gab es schon im Vorfeld.
I will stop the chaos in the Middle East.
Er werde das Chaos in der Region beenden, erklärte er im US-Wahlkampf vollmundig. In seiner ersten Amtszeit konnten Trump und der israelische Premier Benjamin Netanyahu gut miteinander. Und vor allem Netanyahus rechte Koalitionspartner sehen in Trump einen engen Verbündeten, sagt Eitan Gilboa. Der langjährige Professor an der Bar-Ilan-Universität in Ramat Gan ist Experte für die US-israelischen Beziehungen.
Trump took actions that no president before him had.
Trump unternahm Schritte, die zuvor kein anderer Präsident unternommen hatte. Er verlegte die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem. Er anerkannte die israelische Souveränität über die Golanhöhen. Und er war der Architekt der Abraham-Vereinbarungen mit einigen arabischen Staaten. Benjamin Netanyahu kennt Trump seine aus seiner Sicht guten Seiten, auch seine schlechten. Und dennoch weiß der israelische Premier, dass Trumps Außenpolitik trotz allem unvorhersehbar ist. Das trifft auch auf die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah zu, die bis Ende Januar geht. Keiner weiß, ob die Feuerpause hält und wenn ja, wie es danach weitergeht. Israel will unbedingt verhindern, dass die islamistische Terrorgruppe militärisch wieder erstarkt. Jack Freilich, Analyst im Institut für nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, ist der Meinung, dass Israel jetzt taktisch vorgehen muss. Doch er hat Zweifel.
So the 60 days Israel will have to agree to make it 80 or 90 or whatever.
Aus den 60 Tagen Waffenruhe müssen wir versuchen, 80 oder 90 Tage zu machen. Ich denke, die Waffenruhe wird halten, aber wir haben es mit Dschihadisten zu tun. Sie bekämpfen Israel. Wir haben mehr als 70% ihrer Waffen und Drohnen zerstört, aber sie werden vieles wieder aufbauen. Und noch ein Datum ist wichtig. Ende Januar läuft auch die Übergangsfrist aus, nach der jegliche Aktivität des Palästinenser Flüchtlingshilfswerkes UNRWA in Israel beendet werden muss. Dies hatte das israelische Parlament mit großer Mehrheit beschlossen. Klar ist, dass dies auch massive Auswirkungen auf den Gazastreifen hätte. Analyst Jack Freilich kann sich die Umsetzung dieses Gesetzes nicht vorstellen. Ein wichtiger Teil des politischen Geschäftes sind Demokratien und ganz sicher gilt das auch für Israel, ist politisches Theater. Da wird viel Lärm um nichts gemacht. Das Verbot betrifft mehr als 2 Millionen Palästinenser in Gaza, einige Hunderttausende in Ost-Jerusalem. Bei den meisten hängt davon die Ernährung ab, die Unterkunft, auch die Gesundheitsversorgung. Ich glaube nicht, dass UNRWA kurzfristig geschlossen werden kann. Nach dem Gesetz dürften israelische Staatsbeamte dann auch nicht mehr mit UNRWA-Mitarbeitern Kontakt halten, was sich auch auf das Westjordanland auswirken würde. Roland Friedrich, der dort das Flüchtlingshilfswerk leitet, befürchtet massive Auswirkungen auf das Bildungs- und Gesundheitssystem, auf Ausbildungsstätten und Dienstleistungen wie die Müllabfuhr. In all den Bereichen koordiniert die UNRWA in der Westbank zu einem hohen Teil die Arbeit.
Wenn wir nicht in der Lage sind, mit israelischen Stellen und Partnern zu kommunizieren, das hätte direkten Einfluss auf die wirtschaftliche Lage in der Westbank, die ohnehin dramatisch ist. Und was wir befürchten, ist eben, dass in dieser ohnehin explosiven Lage in der Westbank das eben dann noch zu mehr Gewalt führen wird.
Aus dem ARD-Studio Tel Aviv war das Julio Segador. Über die Geldsorgen vieler deutscher Kommunen berichten wir gleich. Der Städte- und Gemeindebund hat sich heute erneut mit Forderungen zu Wort gemeldet. Aber jetzt um 17.47 Uhr erstmal die Kurzmeldungen des Tages mit Magnus Neuschwander.
Die Bundesärztekammer will die freie Arztwahl beschränken. Kammerpräsident Reinhardt sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, stattdessen sollten Patienten sich bei einer Praxis einschreiben, die dann eine Weiterbehandlung koordiniert. All jene, die weiter eine freie Arztwahl in Anspruch nehmen, sollten einen höheren Krankenkassenbeitrag oder eine Praxisgebühr bezahlen. Reinhardt verwies auf Erhebungen, wonach Patienten in bestimmten Regionen im Schnitt 1,5 Hausärzte haben, die in der Regel nichts voneinander wüssten. So etwas könnten die Ärzte angesichts der Personalnot und steigender Kosten nicht mehr leisten. Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes, IHK, geht davon aus, dass die Arbeitslosigkeit im Land weiter deutlich steigen wird. Wie es heißt, haben zahlreiche Unternehmen bereits angekündigt, Personal abzubauen. Daher werde die Beschäftigung im Saarland in den kommenden 12 Monaten spürbar zurückgehen. Im Jahresdurchschnitt um bis zu 5.000 auf rund 387.000 Stellen. Im Dezember waren im Saarland 37.600 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stieg auf 7,1%. Die St. Wendeler Warenhauskette Globus spaltet ihre Russlandgeschäfte ab. Wie die Globus Holding auf SR-Anfrage mitteilte, hat sie die Lebensmittelmärkte in eine neu gegründete Gesellschaft überführt. Mit der Trennung wolle man unabhängiger auf dem russischen Markt agieren, hieß es. An der neuen Gesellschaft seien die bisherigen Globus-Gesellschafter beteiligt. Die Globus Holding konzentriert sich künftig ausschließlich auf ihre Geschäfte in Deutschland, Tschechien und Luxemburg. Der Flugplatz Bexbach darf wieder uneingeschränkt genutzt werden. Der Bundesgerichtshof hat die Beschwerde eines Landwirtes gegen ein Berufungsurteil abgewiesen. Der Eigentümer eines 3 Meter breiten Streifens des Flugplatzes hatte gegen die Nutzung durch den Aeroclub Bexbach geklagt. Das Oberlandesgericht gab dem Verein Recht. 2021 hatte der Aero-Club Bexbach bereits einen Rechtsstreit gegen eine andere Flächeneigentümerin gewonnen. Damit müssen beide Eigentümer ihre Grundstücke dem 1960 gegründeten Flugplatz weiter zur Verfügung stellen. Wer heute Abend nach Anbruch der Dämmerung in den Himmel schaut, kann mit Glück zahlreiche Sternschnuppen beobachten. Die sogenannten Quadrantiden ziehen dann bis zum frühen Morgen über das Saarland. Nach Angaben der Sternwarte Peterberg in Nonnweiler sind pro Stunde bis zu 120 Sternschnuppen zu sehen. Um einen guten Blick auf das Himmelsspektakel zu haben, sind Sternengucker aber auf gutes Wetter angewiesen. Es wird teils aufgelockert, teils stark bewölkt. Sternengucker sollten einen dunklen Ort ohne störende Beleuchtung aufsuchen.
SR Info.
Städte und Gemeinden haben viele Aufgaben und viele Ausgaben. Straßen- und Schulneubau, Kinder- und Jugendhilfe, Integration von Geflüchteten. All das übernehmen in weiten Teilen die Kommunen. Aber vielen fehlt dafür das Geld. Heute hat der Städte- und Gemeindebund Alarm geschlagen. Erneut. Martin Polanski.
Rückblick und Ausblick. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat zu seiner Jahresauftakt-Pressekonferenz in Berlin viele Grafiken vorbereitet. Und die sollen vor allem eins veranschaulichen: Die Kommunen sind finanziell ausgeblutet.
Wir leisten und versprechen mehr, als wir uns tatsächlich leisten können,
beklagt Uwe Brandl, der Präsident des Städte- und Gemeindebundes. Der vertritt vorrangig die mittleren und kleineren Kommunen in Deutschland, aber auch eine Reihe von Großstädten. Insgesamt seien die Kommunen deutlich im Minus und die Lage werde immer schlimmer. Insbesondere wegen der Sozialausgaben, so der Verband, die hätten sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, Tendenz steigend. Ein wesentlicher Kostenfaktor sei etwa die Unterbringung von Flüchtlingen. Staatliche Leistungsversprechungen im Sozialbereich müssten auf den Prüfstand, so der Deutsche Städte- und Gemeindebund. Zudem beklagt der Kommunale Spitzenverband immer kostspieligere bundesweite Vorgaben, etwa für kommunale Gebäude, für neue Energiesysteme oder auch die Ganztagsbetreuung von Kindern. Dafür seien die Kommunen nicht ausreichend finanziert, so der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes André Berghegger.
Und deswegen ist ein großes Interesse daran, dass wir zum Beispiel erstmal ein Moratorium für weitere neue Standards bekommen, für weitere neue Leistungen bekommen, dass dieser Anstieg, dass der nicht mehr weiter zu verzeichnen ist.
Bei immer mehr Pflichtaufgaben fehle das Geld für notwendige Investitionen. Zudem könnten vielerorts etwa Hallenbäder oder Kultureinrichtungen nicht mehr finanziert werden. Mit Blick auf die zum Jahreswechsel in Kraft getretene Reform der Grundsteuer geht Städte- und Gemeindebundspräsident Brandl davon aus, dass sie für viele Bürger zu Mehrbelastungen führen wird.
Deshalb ist es in dieser Situation von vornherein schwierig gewesen, mit diesem Begriff der Aufkommensneutralität zu hantieren, weil der betroffene Bürger das natürlich sofort so interpretiert hat, ja, die ändern jetzt was an der Grundsteuer, aber bei mir wird sich nichts ändern. Es war aber von vornherein klar, dass sich bei jedem was ändern wird.
Dabei sei die Neuberechnung der individuellen Steuersätze das eine, die allgemeine Finanzlage der Gemeinden das andere. Die zwinge viele Kommunen dazu, die Sätze anzuheben, denn schließlich sei die Grundsteuer eine zentrale Einnahmequelle für die Gemeinden. Insgesamt lautet der Appell des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Ausgaben überdenken und gerade bei den Sozialkosten reduzieren. Denn sonst werde die Finanzlage der Kommunen immer prekärer.
Auch der Präsident des Saarländischen Städte- und Gemeindetages, Uli Meyer, beklagt leere Kassen bei den Kommunen. Er forderte im SR-Hörfunk den Bund dazu auf, für den Abbau von Bürokratie zu sorgen.
Schauen Sie mal den Bereich Kfz-Anmeldung an. Warum muss das beim Staat passieren? Warum können wir nicht einfach sagen, man meldet sein Auto künftig gemeinsam an, wenn er sein Auto auch versichert? Das läuft in anderen Ländern wie in Österreich völlig unproblematisch. Hätten wir auf einen Schlag eine deutliche Entlastung in der kommunalen Verwaltung, wir haben eine Kostenersparnis und das Personal kann für andere Dinge eingesetzt werden. Das sind ganz kleine Beispiele, wie man eigentlich mit Dingen Personal freisetzen kann, wie man Geld sparen kann und im Übrigen die Menschen auch eine bessere Leistung haben am Schluss.
Der St. Ingberter Oberbürgermeister Uli Meyer im SR-Interview. Es gibt Ärger für die SHG-Kliniken Völklingen. Eine langjährige Pflegekraft hat Ende des Jahres eine Petition gestartet und die ist innerhalb weniger Tage von fast 500 Unterstützern unterzeichnet worden. Darin prangert die Initiatorin die Arbeitsbedingungen in der Klinik an. Einzelheiten von SR-Reporterin Stefanie Balle.
Die Arbeitsbedingungen hätten sich unter der neuen Verwaltungsspitze erheblich verschlechtert, beklagt die Urheberin der Petition. Anstatt wegen Personalnot Betten zu schließen, werde den noch vorhandenen Pflegekräften immer noch mehr Arbeit aufgelastet. Das Krankenhaus sei mittlerweile ein rein wirtschaftliches Unternehmen und vom ehemaligen Leitbild des fürsorgenden Kümmerns weit entfernt. Der raue Umgangston und der Druck auf die Beschäftigten führten dazu, dass immer mehr Pflegekräfte, aber auch Ärzte die SHG-Klinik Völklingen verließen und in andere Krankenhäuser wechselten. Die Geschäftsleitung hat sich auf SR-Anfrage hin noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Es wurde ein Gesprächstermin in einer Woche angeboten. Die Initiatorin der Petition hat sich mittlerweile an einen Anwalt gewandt. Der soll das Anliegen dem Aufsichtsrat der SHG vorlegen. Dessen Vorsitzende ist die neue Direktorin im Regionalverband Saarbrücken, Caroline Leberger.
Es gibt so Momente im Leben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sind einmalig. Von denen erzählen sie noch ihren Enkeln. In die Kategorie dürfte ein aktueller Fund britischer Forscher fallen. Sie haben 200 zusammenhängende Fußabdrücke von Dinosauriern entdeckt. Geradezu eine Dinosaurier-Autobahn. Wobei gefunden wurde das Ganze ursprünglich von jemandem anderen. Franziska Hoppen über unverhoffte Einblicke in das Leben von Dinosauriern.
Eigentlich wollte Gary Johnson mit seinem Bagger in dem Kalksteinsteinbruch in Oxfordshire nur Schlamm abtragen. Als er auf eine Art Hubbel im Boden stieß, dachte er sich zunächst nichts dabei. Doch 3 Meter weiter kam erneut ein Hubbel und 3 Meter weiter wieder.
And I thought it's just an abnormality in the ground, but then it got to another about 3 meters long. It was hump again, and then it went another 3 meters, hump again.
Erst habe er dieses harte nur für eine veränderte Beschaffenheit des Bodens gehalten, nichts Ungewöhnliches, erzählt der Steinbrucharbeiter in einem Interview mit der BBC. Dann aber sei er ausgestiegen, habe sich diese Sache näher angeschaut und tatsächlich habe es so ausgesehen, als hätte er Fußstapfen freigelegt. In der Nähe waren vor etwa 30 Jahren schon einmal 40 Fußabdrücke von Dinosauriern gefunden worden, also zog der Steinbruchwissenschaftler zu Rate. Etliche Forscher, Studierende und Freiwillige legten daraufhin einen wahren Schatz frei. Rund 200 Abdrücke in 5 Pfaden, der längste bis zu 150 Meter lang. Für Gary Johnson fast schon ein emotionaler Moment.
The weird thing about it was, when you sit there, it was like from the first person to see them. Yeah, it was a bit. Yeah, a bit of a tingling moment, really.
Es sei verrückt gewesen, ein kribbeliges Gefühl. Er habe realisiert, er war der erste Mensch, der nach Millionen von Jahren diese Fußabdrücke wiederentdeckt habe. 166 Millionen Jahre sind sie genau genommen alt. Was heute Oxfordshire ist, war damals noch eine tropische Lagune. Die Spuren stammen von Sauropoden, die durch den Matt stapften, bis zu 18 Meter lange Pflanzenfresser mit riesig langem Hals. Auch ein Megalosaurus hat seine Klauenspuren hinterlassen, ein zweibeiniger Fleischfresser, der bis zu 9 Meter lang werden konnte. An einer Stelle kreuzen sich sogar die Pfade der Tiere. Richard Butler, Professor für Paläontologie an der Universität Birmingham, ist begeistert.
The really lovely thing about a dinosaur footprint,
das Tolle an Fußabdrücken, vor allem wenn man richtige Pfade hat, ist der Schnappschuss aus dem Leben der Tiere. Man lernt etwas darüber, wie sie sich bewegt haben, wie schnell sie unterwegs waren und in welcher Umgebung. Völlig andere Informationen, als uns Knochenfossilien geben. Von oben betrachtet sieht die Ausgrabungsstätte mit ihren Dino-Pfaden fast wie eine Straßenkreuzung aus. Dinosaur Highway, sagen die Forscher, eine Dino-Autobahn. Gerade und zielstrebig bewegen sich die Fußabdrücke. Drücke durch den Steinbruch, nur manchmal fehlt einer. Vermutlich seien die Tiere da auf Steine getreten, sagen die Forscher. Es ist der größte Fund solcher Spuren und Pfade in Großbritannien und einer der größten weltweit. Ein Traum sei in Erfüllung gegangen, meint Dr. Duncan Murcock von der Oxford-Universität, der ebenfalls an den seltenen Ausgrabungen beteiligt war, in einem Video über die Arbeit.
These kinds of sites are so rare. And to get so many prints, yeah, it absolutely is a dream come true for us.
20.000 digitale Bilder haben die Wissenschaftler angefertigt und 3D-Modelle der Umgebung. Dank anderer Fossilien wie Muscheln und Pflanzen können sie sich nun ein besseres Bild vom Leben der Tiere in den schlammigen Lagunen machen. Und die Wissenschaftler vermuten, dass sie in Oxfordshire noch weitere Fußstapfen finden könnten. Der Dinosaur Highway wird Teil einer neuen Ausstellung im Naturkundemuseum der Oxford-Universität sein, die bis Ende September laufen soll.
Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es überwiegend bewölkt, aber es bleibt meistens trocken. Es kann auch heute Nacht dennoch stellenweise glatt werden. Morgen startet der Tag mit dichten Wolken oder neblig trüb. Tagsüber ist aber auch mal Sonne möglich. Die Höchsttemperaturen morgen minus 2 Grad im Hochwald und 1 Grad an Saar und Mosel. Am Sonntag dann wieder kräftige Niederschläge. Zum Tagesbeginn noch als Schnee und Eisregen, ab dem Vormittag eher als Regen. Dann taut es gleich wieder, denn es wird auch deutlich milder. 6 bis 10 Grad am Sonntag und am Montag ist es dann noch mal milder. Bis 14 Grad, dazu allerdings viele Wolken, wenig Sonne, gebietsweise auch Regen und dazu stürmische Böen. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.